Das Buch Esther. Es ist auf der einen Seite ein sehr, sehr spannendes Buch. Es geht im Kern um einen geplanten Genozid, einen Völkermord am gesamten Volk der Juden im ganzen Reich Persien. Auf der anderen Seite werden wir hoffentlich sehen, dass im Buch Esther eine ganz tiefe symbolische Bedeutung steckt, die weit bis in die Zukunft reicht. Aber zuerst mal zu der historischen Perspektive. Wir haben gesehen im Überblick über Esra und Nehemia, dass es dort um diejenigen ging, also eine Minderheit aus dem Volk der Juden, die zurückgekommen waren nach Jerusalem und dort den Tempel wieder aufgebaut hatten. Im Buch Esther geht es um diejenigen, die dort geblieben sind, also die Juden, die verschleppt worden waren in das babylonische Reich und dann zur Zeit des Zweiten Weltreiches, also des Perserreiches, immer noch dort waren. Und da kommen wir an eine ganz heikle Situation. Und das spielt zur Zeit des bekannten Königs Xerxes in der Geschichte sehr bekannt, vor allem auch durch die Kriege mit Griechenland, die allerdings in diesem Buch Esther nicht vorkommen. Aber in seiner Zeit spielt das Ganze. Man liest in Kapitel 1, Vers 1, es geschah in den Tagen des Königs Ahasveros, das ist dieser Xerxes der Erste. Und dann steht in Klammern dabei, das gibt uns so eine Ahnung davon, was für ein gewaltiges Reich er regierte. Das ist der Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Landschaften regierte. Und dann wird beschrieben, wie er ein Mahl macht, ein Fest feiert von sage und schreibe 180 Tagen, also von einem halben Jahr. Und da wird beschrieben, aus dieser Beschreibung wird klar, in was für einem Prunk und Reichtum und in welcher Macht dort gelebt und gefeiert wurde. Das ist der Hintergrund. Aber die Frage ist jetzt, wie ergeht es dem Volk Gottes? Und das Interessante ist, im Buch Esther, da hält Gott sich wirklich im Hintergrund. Das liegt daran, dass Gott sein Volk nicht als solches anerkennen kann. Das Volk ist beiseite gesetzt. Er nennt es gar nicht mehr mein Volk, also Ami, sondern es hat diesen Lo-Ami-Status, von dem der Prophet Hosea gesprochen hat. Und deshalb hält Gott sich im Hintergrund. Aber das heißt nicht, dass er untätig wäre, sondern man merkt beim Lesen des Buches, er hat ganz fest die Zügel in der Hand. Er regiert in seiner Vorsehung, sozusagen seiner Leitung hinter der Kulisse. Da dirigiert er genau und legt fest, was wann geschieht und wer was tut. Wobei die Personen natürlich verantwortlich bleiben. Als kurzen Überblick könnte man sagen, die ersten drei Kapitel, die beschreiben uns, wie das Volk der Juden in Gefahr kommt und wie diese Gefahr sich immer weiter zuspitzt. Und die Kapitel 4 bis 10 beschreiben uns dann, wie das Ganze aufgelöst wird und wie im richtigen Moment dann doch Rettung kommt und die Juden vor diesem schrecklichen Völkermord, der geplant war, bewahrt werden. Mal kurz zu den Hauptpersonen jetzt. Es geht also erstens einmal um diesen Ahasveros oder Xerxes, um diesen Perserkönig. Und man liest in Kapitel 1, dass seine Frau, dass die Königin Vashti, ihn in eine sehr unangenehme Situation bringt. Er feiert dieses gewaltige Fest und dann will er, dass Vashti erscheint, dass sie bewundert wird an seiner Seite. Und sie weigert sich. Sie veranstaltet einen Konkurrenzfest mit den Frauen dort und erscheint einfach nicht, obwohl sie den König dadurch unglaublich blamiert. Das ist so der Ausgangspunkt. Sie wird dann sozusagen beiseite gesetzt und in Kapitel 2 geht es darum, dass eine neue Königin gesucht wird. Und da gibt es viel Wettbewerb, man sucht im ganzen Land und interessanterweise ist es ausgerechnet eine Jüdin, eine Vollweise namens Esther, die am Ende gewinnt. Ich lese mal nur diesen Satz vor in Kapitel 2, Vers 17. Und der König gewann Esther lieb, mehr als alle Frauen, und sie erlangte Gnade und Gunst vor ihm. Interessanterweise weiß der König aber nicht, dass Esther eine Jüdin ist. Und sie spricht auch nicht darüber. Und das führt jetzt zu dem weiteren, zu dem tragischen, erst einmal tragischen Verlauf dieses Buches. Was jetzt passiert, ist in Kapitel 3, dieser König Xerxes nimmt einen Mann namens Haman und befördert ihn und gibt ihm eine sehr einflussreiche Stellung. Ich lese Kapitel 3, Vers 1. Nach diesen Begebenheiten machte der König Ahasverus Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter, groß, und er erhob ihn und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Dieser Mann ist plötzlich da. Wir werden später sehen, er bekommt diesen Beinamen, der Böse, Haman der Böse, und er ist derjenige, der diesen Plan schmiedet, das Volk der Juden umzubringen. Wie kommt es dazu? Das liegt an einem Mann namens Mordokai. Und dieser Mordokai, der weigert sich, sich vor diesem Haman zu verbeugen, der gerade so hoch befördert worden war. Das macht den Haman sehr ärgerlich, Kapitel 3, Vers 6. Er wurde, Vers 5 am Ende, er wurde mit Grimm erfüllt, und dann fasst er diesen Plan, den Mordokai umzubringen, aber nicht nur ihn, sondern das ganze Volk Mordokais zu vertilgen, Vers 6 am Ende. Und damit ist der Plan an sich schon gefasst. Er wird dann konkretisiert im Rest von Kapitel 3. Dieser Haman geht zu dem König und er legt ihm seinen Plan vor. Er sagt, ich werde sogar dafür bezahlen, eine große Summe, Vers 9, wenn du mir nur erlaubst, diese Juden umzubringen. Der König stimmt zu. Er zieht seinen Siegelring, Vers 10, und unterzeichnet. Und Haman, dieser Widersacher der Juden, hat damit seinen Plan genehmigt bekommen. Das ist natürlich eine tragische Situation. Das führt dazu, dass Mordokai, der übrigens, das habe ich glaube ich gar nicht dabei gesagt, derjenige war, der Esther, diese Vollweise, das war wohl, er war wohl der Onkel oder Cousin von Esther, er hatte sie adoptiert. Und er erfährt jetzt von diesem Plan Hamans, er weiß, was das bedeutet für ihn, für Esther, für alle Juden. Und deshalb liest man in Kapitel 4, dass er trauert, in Sacktuch gekleidet. Esther bekommt das mit, sie versucht herauszubekommen, warum. Es werden Boten gesandt, die teilen Esther mit, was geschehen ist. Und das Dramatische ist, das liest man in Kapitel 4, Vers 11, sie konnte nicht einfach zum König gehen und sagen, so und so sieht es aus, sondern es heißt in Kapitel 11, dass jemand, der ohne Aufforderung zum König geht, getötet wurde, diejenigen ausgenommen, dem der König das goldene Zepter entgegenreicht. Und dann sagt sie, ich aber bin seit 30 Tagen nicht gerufen worden. Wir können uns diese Situation nur schwer vorstellen heute, aber so war es wohl selbst für sie als Königin. Sie riskierte ihr Leben, wenn sie zum König ging und ihn sprechen wollte. Und das bringt sie in eine tiefe Übung. Der Mordokai ermutigt sie dazu und dann fasst Esther diesen Entschluss am Ende von Kapitel 4 und sie sagt, ich werde zum König hineingehen. Und sie weiß, was sie da sagt. Sie setzt bewusst alles auf eine Karte. Sie sagt am Ende von Vers 16, und wenn ich umkomme, so komme ich um. Das führt dann dazu, was man liest in Kapitel 5, dass Esther es wagt. Sie geht zum König und der König streckt ihr tatsächlich das goldene Zepter entgegen. Und dann fragt er sie natürlich, was möchtest du denn nun? Esther macht es sehr spannend. Sie sagt, ich lade dich ein zu einem großen Mahl. Und dann wird dieses Mahl abgehalten. Aber sie sagt immer noch nicht, worum es geht. Und sie sagt nur, das werde ich dir morgen sagen. Dann mache ich nochmal ein Mahl. In der Zwischenzeit trifft Haman Vorbereitungen, um Mordokai umzubringen. Es wird ein Galgen aufgerichtet. Man merkt, es läuft wirklich auf diesen dramatischen Höhepunkt zu. Wird jetzt der Plan von Haman in Erfüllung gehen oder nicht? Und dann merkt man in Kapitel 6, wie Gott eingreift. Das meinte ich eben mit Vorsehung. Vers 1 sagt, in jener Nacht floh den König der Schlaf. Und er befahl, das Buch der Denkwürdigkeiten der Chroniken zu bringen. Und sie wurden vor dem König gelesen. Da fand sich geschrieben, dass Mordokai über Bigthana und Teresh, die beiden Hofbeamten des Königs, von denen, die die Schwelle hüteten, berichtet hatte, dass sie danach getrachtet hätten, Hand an den König Ahasverus zu legen. Anscheinend wusste Xerxes das gar nicht. Da war diese Verschwörung gewesen. Vielleicht wusste er von der Verschwörung, aber ihm war nicht bewusst, wer diese Verschwörung eigentlich vereitelt hatte. Und das war Mordecai. Und dann stellt er die Frage, welche Ehre und Auszeichnung ist Mordecai dafür erwiesen worden? Und man berichtet ihm ja gar nichts. Dieser Mann hat keine Belohnung bekommen. Und das führt jetzt zu einer Situation, die ja, man fast mit göttlicher Ironie bezeichnen könnte. Xerxes möchte jetzt den Mordecai belohnen. Er sagt, holt mal jemanden, der gerade hier ist und der sich eine gute Belohnung ausdenken kann. Und man fand den Haman. Und dann wird dem Haman diese Frage gestellt, was ist dem Mann zu tun, an dessen Ehre der König gefallen hat? Kapitel 6, Vers 6. Haman denkt, wer könnte das wohl sein? Der Mann, an dem der König gefallen hat, das kann nur ich sein. Schließlich hatte der König ihn ja gerade befördert, hoch erhoben. Und dann denkt er sich schnell etwas aus. Er sagt, er soll ein königliches Kleid bekommen, womit der König sich kleidet, und das Pferd, auf dem der König reitet. Also er soll quasi königliche Ehre bekommen. Und dann kommt die böse Überraschung für ihn, dass der König sagt, ja, diese Belohnung soll tatsächlich gegeben werden, aber nicht dem Haman, sondern dem Mordecai. Dann kommen wir zu Kapitel 7. Da wird dann berichtet, dass Haman tatsächlich verurteilt wird, dass er sterben soll, nachdem Esther dem König mitgeteilt hatte, es war der Plan dieses Hamans, Esther und ihr ganzes Volk zu verurteilen, zu töten durch diesen Völkermord. Und so liest man am Ende von Kapitel 7, und siehe, der Baum, den Haman für Mordecai hat machen lassen, der Gutes für den König geredet hat, steht im Haus Hamans, 50 Ellen hoch. Und dann gibt der König diesen Befehl in Vers 10, hängt ihn daran. Und man hängte Haman an den Baum, den er für Mordecai bereitet hatte. Und der Grimm des Königs legte sich. Hier merken wir also, wie das Blatt sich wendet. Zentral in der ganzen Geschichte, das werden wir gleich sehen, auch in der typologischen Deutung, ist dieser Mordecai. Und weil Mordecai dem König etwas Gutes getan hat, wird Mordecai erhöht. Und das führt direkt dazu, dass der Gegenspieler Haman verurteilt und gerichtet wird. Die letzten Kapitel beschreiben dann von der Rache der Juden. Das stand jetzt natürlich noch aus. Dieses Damoklesschwert schwebte immer noch über dem jüdischen Volk, denn der König hatte dieses Gesetz abgezeichnet, alle Juden an einem bestimmten Tag umzubringen. Es war also Eile geboten. Das Ganze wird wieder vor den König gebracht und es wird ein neues Dekret erlassen. Und dieses Dekret besagt, dass die Feinde der Juden getötet werden sollen, die diesen Plan vorhatten auszuführen. Und das führt dann dazu, dass am Ende bei den Juden Freude ist, dass sie, ja, dass ihr Kummer sozusagen sich in Freude verwandelt hat. Kapitel 9, Vers 22. Es wird ein riesiges Fest gefeiert. Vers 26, das nannte man Purim, das sogenannte Purim-Fest. Und das Buch schließt dann damit, dass eine friedliche Regierung gezeigt wird. Der König Ahasverus legte dem Land und den Inseln der Meere Abgaben auf und dann wird die Größe dieser Herrschaft beschrieben und vor allen Dingen die Größe Mordecais, zu der der König ihn erhob. Und das wird auch nochmal, deshalb erwähne ich das, ganz wichtig sein für die typologische Deutung des Buches. Und man lernt noch einmal etwas über den Charakter von diesem Mordecai. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zum Frieden seines ganzen Geschlechts. Also so gesehen ein spannendes Buch, eine ganz kritische Situation in der Geschichte des Volkes Israel. Kurz vor der Auslöschung, jedenfalls im Perserreich, und in letzter Minute wird der Plan vereitelt und der Mordecai wird erhöht und das Volk wird befreit. Dennoch wird mancher Bibelleser sich fragen, obwohl das natürlich eine wichtige Einsicht ist in die Geschichte des Volkes Israel, auch ein Augenöffner, der zeigt, dass dieses Volk zu vielen verschiedenen Zeiten bedroht worden ist und man ein Genozid gegen sie geplant hatte. Aber dennoch fragt man sich doch, ob hinter so einem Buch nicht mehr steckt, eine tiefere Bedeutung. Und ich glaube, dass diese tiefere Bedeutung da ist. Ich versuche mal, die ganz kurz nur anzureißen. Diese Abfolge von Vasthi und Esther ist interessant. Vasthi wendet sich gegen den König und dann entsteht eine neue Beziehung der Liebe mit Esther. Ich denke, dass man das als Bild davon sehen kann, dass die Christenheit sich gegen Gott wendet. Und das sehen wir heute eigentlich sehr deutlich. Und deshalb wird die Christenheit beiseite gesetzt, wie Paulus das beschreibt in Römer 9, dass diese Zweige, die in den Ölbaum eingepfropft worden sind, wenn sie sich erhöhen und selbst rühmen, dass sie aus dem Ölbaum wieder herausgeschnitten werden können. Das heißt nicht, dass Gläubige verloren gehen, aber das heißt, dass die christlichen Völker sich abwenden von Gott und dann auch in diesem Sinn beiseite gesetzt werden, nicht mehr den Platz des Segens haben. Aber dann beginnt Gott eine neue Beziehung mit dem Volk Israel. Esther, das wird immer wieder betont, wie auch bei Mordecai übrigens, die jüdische Abstammung. Esther, die Jüdin. Und sie ist ein Bild davon, dass eine Minderheit des Volkes Israels einmal eine Beziehung bekommen wird, eine neue Beziehung zu Gott. Das heißt, sie steht für diesen zukünftigen jüdischen Überrest. Mit Esther in Verbindung steht natürlich Mordecai. Und Mordecai hatte sich immer im Hintergrund gehalten. Er hatte beobachtet, wie Esther in dieses Auswahlverfahren kam. Er hatte sich immer für ihr Wohlergehen eingesetzt und interessiert. Und er war schließlich der gewesen, der eine Heldentat vollbracht hatte zur Ehre des Königs. Und das spricht so wunderschön von dem Herrn Jesus. Der Jesus ist derjenige, der die größte Tat vollbracht hat zur Ehre Gottes. Und ihm war zunächst mal nichts dafür erwiesen worden an Dank. Das passt also auch sehr schön. Und dann sagt Gott, ja, bei ihm soll doch eine Ehre gegeben werden. Und das zeigt, dass der Jesus erhöht werden wird, genau wie das beschrieben wird in diesem Buch Esther. Interessanterweise wird der Haman, dieser Gegenspieler, an den Galgen gehängt, der vorgesehen gewesen war für Mordecai. Und das ist so ein schönes Bild, dass der Jesus am Kreuz, ja, wo Satan ihn besiegen wollte, dass er dort Satan besiegt hat. Wie es heißt in Hebräer 2, Vers 14, dass er durch den Tod den zunichte gemacht hat, der die Macht des Todes hatte, das ist den Teufel. Und das führt dann dazu, dass das Volk der Juden gerettet wird und dass diese Herrschaft stattfindet, in der wahre Mordecai, der Herr Jesus, gerettet ist, wie das beschrieben wird am Ende des Buches. Also ein sehr schöner prophetischer Abriss. Und wenn man diese Perspektive hat, die ja gestützt wird durch viele Prophezeiungen in der Bibel, die wird nicht abgeleitet aus dieser Symbolik, aber wir finden sie wieder symbolisch in dem, was beschrieben wird im Buch Esther. Da merkt man doch, es ist ein sehr tiefes Buch, ein sehr inhaltsreiches Buch und zentral darin, obwohl das Buch Esther heißt, aber zentral darin ist eigentlich Mordecai. Er ist derjenige, der die Heldentat vollbracht hat und dem Esther alles verdankt, der einmal erhöht wird und dessen Größe gesehen werden wird.